Jeder Adventskalender hat 24 Türchen. Das größte ist für den Heiligen Abend bestimmt. So leben wir zielstrebig auf Weihnachten zu. Doch mit dem Fest bricht plötzlich der Spannungsbogen ab. Ist heute nicht auch noch Weihnachten? Und wie geht es nach Weihnachten weiter? Ich lade Sie ein, im Adventskalender noch eine weitere Tür zu öffnen. Und diese Tür zeigt uns, was nach Weihnachten kommt. Am heutigen Tag, dem zweiten Weihnachtstag, wäre der erste Märtyrer Stephanus zu sehen. Denn seit langer Zeit gedenkt die Kirche an dem Tag nach Weihnachten an diesen Märtyrer, an Stephanus. Sie will damit sagen, die Geburt Jesu führt in die Nachfolge. Und wer Jesus sein Leben übergibt, der wird mit ihm leiden. So hat Jesus schon seine Jünger ganz klar auf den Weg des Martyriums vorbereitet. Dieser Weg ist auch für die Gemeinde bestimmt. Die konkreten Gemeinden vor Ort, wie auch die weltweite Gemeinde Jesu, die Gemeinde aller derer, die an ihn glauben. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, erzählt viel vom Leiden, von Verfolgung bis hin zum Tod derer, die Jesus nachfolgen. Wie hält die Gemeinde das durch? Manch einer von uns lebt vielleicht in der Angst, wie er wohl in dem Gespött der Leute oder unter Druck den Glauben bewahren kann. So lange liegt es gar nicht zurück, dass sich Christen in unserem Land unter solchen Umständen bewährt oder nicht bewährt haben. So weit sind doch die Gemeinden gar nicht von uns entfernt, die heute täglich vor dieser Frage stehen. Der Predigttext von heute will uns eine Antwort geben, welche Perspektive die Gemeinde Jesu nach Weihnachten hat. Er steht in Offenbarung 7, die Verse 9 bis 17. Der Apostel Johannes schreibt: Danach sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern, aus allen Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm Gottes, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank, Preis, Kraft und Stärke sei dem, unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Er sprach weiter zu mir: Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Darum sind sie auch vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht mehr auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Wasserquellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Soweit der Predigttext. Ich möchte mit drei Fragen an den Text eine Antwort finden, welche Perspektive die Gemeinde Jesu nach Weihnachten hat. Erstens, woher kommt die Gemeinde Jesu? Zweitens, wie kommt die Gemeinde Jesu? Und das Dritte, was tut die Gemeinde Jesu? Zum Ersten, woher kommt die Gemeinde? Ganz nüchtern schreibt Johannes, die vor dem Thron Versammelten kommen aus großer Trübsal. Johannes malt kein rosarotes Bild vom Christsein. Schon Jesus hat seinen Jüngern nichts vorgemacht. Unmissverständlich sagte er ihnen, dass seine Nachfolge Nachteile mit sich bringt. Wer sich Jesus anvertraut, wird angefochten, geschunden und verlacht. Wir werden kein Verständnis ernten in einer Welt, die andere Wege geht als die Wege Gottes. Das haben die Jünger gewusst und sie haben es im Lauf der Jahre ihrer Nachfolge am eigenen Leib gespürt. Stephanus wurde gesteinigt. Johannes, als er die Offenbarung schrieb, saß im Exil auf der Insel Patmos, ohne geistliche Gemeinschaft mit anderen Christen, ohne Gemeinde und das im hohen Alter. Die Reihe könnten wir beliebig fortsetzen, die Reihe aller derer, die durch die Kirchengeschichte hindurch Jesus nachgefolgt sind. Sie alle sind lebendige Beispiele dafür, dass die Nachfolge Jesu Armut, Spott, Verfolgung, ja sogar den Tod bringen kann. Jeder, der mit Jesus ging, hat dies gewusst und doch bezeugt er uns: Ich will lieber mit Jesus den Weg des Leidens gehen, als ohne ihn den Weg, der scheinbar viele verlockende Vorteile bringt. Doch ohne Jesus lebe ich an Gottes ewigem Reich vorbei, hinein in die Trostlosigkeit des Todes. Paulus bringt das auf einen Nenner, indem er sagt: Wir müssen durch viele Bedrängnisse in Gottes Reich hineingehen. Johannes sieht die Gemeinde Jesu aus großer Trübsal kommen, aus der letzten schweren Notzeit. Er meint dabei nicht unsere ganz persönlichen Sorgen und Probleme, die kleinen Nöte unseres Lebens. Ja, auch Krankheit, auch Familiensorgen und Glaubenszweifel können uns hart bedrängen, das stimmt. Doch die große Trübsal, die Johannes sieht, ist viel mehr. Vielleicht fällt uns der Gedanke an eine intensive Not- und Leidenszeit so schwer, weil wir uns an ein relativ problemloses Christsein in unserer Gesellschaft gewöhnt haben. Doch unsere Situation ist nicht die normale. Sie ist ein besonderes Geschenk an uns, damit wir den Glauben einüben, der früher oder später sich bewähren muss. Dann werden wir vielleicht den Eindruck haben, auf einsamem Posten zu stehen. Oder wir werden zum Schweigen gebracht, mit welchen Mitteln auch immer. Oder wir haben das Gefühl, aufs Äußerste geschunden zu sein. Doch diese Notzeit ist, so sagt Johannes, nicht das Primäre. Johannes betont, die Gemeinde kommt. Das heißt, sie kommt aus dieser Trübsal, aus dieser Notzeit heraus. Wer da gemeint hat, er stünde allein, sieht sich plötzlich vor Gottes Thron eingebunden in eine Menge, die niemand zählen kann. Die Gemeinde, die schweigen musste, kann auf einmal mit lauter, vereinter Stimme Gott loben und preisen. Sie kam sich Gott verlassen vor und erfährt nun Gottes volle Gegenwart. So verdeutlicht die Vision des Johannes einen Grundzug der Offenbarung. Sie ist ein zutiefst tröstendes Buch, denn sie macht unmissverständlich klar, was immer auch kommen mag, an Schrecken, an Angst und Anfechtung, es ist zuvor durch die Hände Jesu gegangen. Dunkle Mächte erhalten von Jesus Macht zum Wirken, aber keine Allmacht. Er selbst setzt ihnen eine Grenze. Der Auferstandene, das Lamm Gottes, ist und bleibt der Herr auch über alle diese Mächte, und er wird sie besiegen. So bewahrt Christus seine Gemeinde, dass sie aus der großen Trübsal herauskommt. Und das Zweite, wie kommt die Gemeinde Jesu? Nicht nur in unserem Predigttext, sondern überall in der Offenbarung betont Johannes, die Gemeinde kommt in weißen Kleidern. Weiße Kleider sind das Zeichen der tiefsten inneren Reinheit. Stellen wir uns das doch einmal vor, ganz bildlich und konkret jeder an sich selbst. Wie wird das sein, wenn alle dunklen Regungen von uns genommen sind? Wie wird das sein, wenn alle finsteren Vorstellungen, Gedanken und Wünsche nicht mehr da sind? Wenn die beschämende Erinnerung fehlt an unsere Taten und Worte? Aber auch das, was uns nicht bewusst ist und was uns doch vor Gott anklagt. Dies alles ist nicht mehr da. Die Gemeinde steht als vollkommen reine Gemeinde vor Gott und kann ihm nun ohne schlechtes Gewissen begegnen. Wie konnte das geschehen? Sind es die Elite-Christen, die den hohen Standard an Reinheit geschafft haben? Ist es die Crème de la Crème aller der Glaubenden, die niemals an Gottes Weg gezweifelt hatten? Johannes stellt es in seinem Text von sich aus richtig. Die Gemeinde wurde rein, weil sie sich im Blut des Lammes gewaschen hat. Sie hat auf Jesu Blut vertraut, das er am Kreuz für alle Menschen vergoss. Wer seine Hoffnung auf Jesu stellvertretenden Tod setzt, der ist in die Gemeinde Jesu aufgenommen. Das Blut Jesu, so ist es Gottes Plan der Erlösung, hat ihn reingewaschen. Ich muss zugestehen, es ist ein eigenartiges Bild. Kann man Kleider in Blut reinwaschen? Für unser Denken klingt dies paradox. So wie manche Ordnung Jesu gegen unser gewohntes Empfinden geht. Gott hat Jesu Blut dazu bestimmt, um uns von aller Schuld zu befreien. Das ist nach Gottes Willen der einzige Weg, wie wir in die Gemeinde Jesu hineinfinden und am Ende aller Zeiten bei dieser Gemeinde Jesu sein können. Waschen im Blut des Lammes. Wie sieht das konkret aus? Wir werden nicht einfach einer nach dem anderen durchgewaschen oder abgebraust. Jeder muss sich selbst diesem Blut Jesu aussetzen. Wir müssen vor Jesus treten und ihm die dunklen Stellen unseres Lebens sagen. Herr, das habe ich getan. So habe ich gedacht, das bin ich. Ich wollte ohne dich leben und ein guter Mensch sein, aber es klappt nicht. Doch du bist für mich gestorben, um mich frei zu machen von meiner Schuld. Ich will deinen Tod, den du für mich erlitten hast, annehmen. Wasche mich durch dein Blut rein. So. Und nur so wird unsere Vergangenheit bewältigt. Und auf der anderen Seite, wer so betet, dessen Schuld ist ganz gewiss getilgt. Als Christen dürfen und sollen wir uns die Gewissheit der Vergebung zusprechen. Denn allzu oft kehrt der Zweifel ein. Hat Christus mir wirklich vergeben? Bin ich wirklich in Gottes Augen rein? Wer um die Vergebung bittet, dem ist vergeben. Dieser Zuspruch aber gilt nicht allein für die Vergangenheit. Auch die Gegenwart wird auf diese Weise bewältigt. Als Christen können wir in der Nachfolge Jesu nur leben, indem wir jeden Tag neu seine Vergebung nutzen. So bleiben wir in der engen Verbindung zu unserem Herrn, der uns im Glauben stärkt und der uns täglich neu reinmacht. Nicht durch unseren eigenen Glauben, nicht durch unser vorbildliches Leben gehören wir zu dieser Gemeinde Jesu, sondern allein durch das Blut Jesu, das er für uns vergossen hat. Und das Dritte, was tut die Gemeinde bei Gott? Wozu der ganze Aufwand, wird vielleicht mancher fragen. Warum die große Trübsal auf sich nehmen? Wozu sich reinwaschen lassen durch das Blut Jesu? Welches Ziel hat das Christsein? Johannes schreibt, die Gemeinde lobt Gott auf dem Thron und ruft, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Ist das nicht schrecklich langweilig? Kinder sprechen diesen Gedanken oft ganz ehrlich aus. Gott immer wieder anbeten und das auch noch Tag und Nacht. Im Himmel ist wohl sonst nichts anderes los. Aber dabei vergessen wir einen ganz wichtigen Aspekt. Die Gemeinde Jesu ist im Reich Gottes nicht primär zum Dienst verpflichtet, indem sie Gott anbetet und tut, was er will. Die Hauptsache ist die unmittelbare Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir werden mit Gott und Jesus Christus leben, wie wir hier unmittelbar einander begegnen können. In dieser Gemeinschaft mit Gott finden wir die letzte tiefe Geborgenheit, nach der wir uns schon hier sehnen. Wir erfahren dort die liebende Fürsorge unseres Schöpfers. Johannes beschreibt dies mit verschiedenen Bildern. Zum Beispiel das Bild nicht mehr hungern und dürsten. Er meint damit nicht allein das Materielle. Auch der Durst unserer Seele nach Erfüllung, der Hunger nach Gerechtigkeit und Liebe wird dort im Reich Gottes gestillt sein. Oder das andere Bild von drückender Hitze. Lebensumstände und Erfahrungen, die den Lebensmut vertrocknen lassen, haben in Gottes Reich keinen Platz. Gott wird vielmehr alle unsere Tränen eigenhändig abwischen. Gibt es ein besseres Bild, um Gottes Fürsorge zu beschreiben, als das Bild eines Vaters, der dem traurigen, weinenden Kind die Tränen abtrocknet? Die Gemeinde lebt in direktem Umgang mit Gott und erfährt ein Höchstmaß der Zuwendung Gottes. Deshalb kann auch die Gemeinde nicht anders, als Gott immer wieder neu für diese erfüllte und erfüllende Gemeinschaft loben und preisen. Sie lobt sein Wirken und freut sich über seine Gegenwart. Die 25. Tür im Adventskalender hat uns gezeigt, was nach Weihnachten kommt. Sie hat uns den Blick dafür geöffnet, was mit demjenigen geschieht, der die Weihnachtsbotschaft in sich aufnimmt und mit dem Kind in der Krippe lebt. Er gehört zur Gemeinde Jesu, die einen schweren Stand hat. Er erfährt Jesu bewahrendes, glaubensstärkendes Handeln. Er lebt von der reinigen Kraft des Blutes Jesu und er wird von heute ab Gott loben können. So stellt uns die 25. Tür die Frage, ob wir zu dieser Gemeinde Jesu gehören wollen, heute und für alle Ewigkeit. Amen.